Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 108 mit der Aufnahme am 23.04.2023 und damit auch kurz vor der Digital Health Messe DMEA, zu der wir ja leider keine VertreterInnen schicken. Vielleicht gleich als Service-Info 2024, wo wir dann auch hoffentlich mal auch dabei sein werden, ist die DMEA vom 9. bis 11. April. Wieder am Mikrofon für euch, der wunderbare Podcast-Arzt Pascal Nulderik. Salut Pascal.
Hallo in die Runde.
Und die zauberhafte Podcast-Multiprofessionelle Claudia Czernik. Salut, Claudi.
Hallo.
Und euer Podcast-Pfleger ist natürlich auch am Start. Salut allerseits. Was steht denn heute für unsere HörerInnen auf dem Programm?
Wir haben heute News zum BNC-Kongress, wo Philipp und ich letzte Woche vorbeischauen durften. Es gibt ein bisschen was zur Krankenhausreform, das Dauerbrenner-Thema. Und dann haben wir heute relativ viele Kurz-News zu ganz bunt gemischten Themen. Und im Interview sprechen wir mit Felix Lorang, der ist Chefarzt in einem Notfallzentrum, über die ja etwas untergegangene vierte Empfehlung der Regierungskommission, nämlich zur Neuordnung der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland, eben mit dem Fokus der integrierten Notfallzentren und Leitstellen. Es gibt auch wieder eine Kontaktanzeige heute, aber diesmal leider keinen Medizinmurks aufgrund der Krankheit der Familie, der lahmgelegten Familie von Pascal,
ja, so richtig
formulieren darf und natürlich auch ja mit den besten Wünschen der Genesung. Ja, Pascal, wie geht's dir denn? Magst du kurz berichten?
Ja, mäßig. Die Familie ist krank, aber jetzt erst auch seit diesem Wochenende, also pünktlich zur Aufnahme quasi. Muss man jetzt auch gar nicht viel erzählen. Ist krank, wird schwierig. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir durch sind, aber hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Aber so ist es halt. Naja, wie geht's euch?
Ja, ich war letztes Wochenende in Berlin auf dem BMC-Kongress, wie schon gesagt, und dann irgendwie noch viel unterwegs. Das heißt, viele Gespräche geführt, viele Menschen kennengelernt. Mir hat der Kopf ganz schön gebrummt. Deswegen war ich jetzt total dankbar für das Wochenende und für das tolle Wetter. Es war immer richtig warm und heute durfte ich den ganzen Tag in der sächsischen Schweiz verbringen. Schön ein bisschen durch die Gegend gewandert. Das war großartig und genau, jetzt bin ich wieder einigermaßen geerdet. Genau, Philipp, wie geht's dir denn? Dich habe ich ja auch ein bisschen zum Netzwerken gezwungen.
Könnte ich ja reduzieren, tatsächlich. Insofern habe ich sehr genossen, dich zu treffen und auch die 2-3 HörerInnen, die wir auf dem BMC getroffen haben. Und damit war aber auch schon das Maß voll, ne, an Sozialkontakten und deswegen habe ich dann eher den Frühlingsanfang mit Hochbeeten verbracht. Ich glaube, wir sind soweit, wir können zu den News.
Ich würde einfach mal anfangen, wie schon angekündigt, genau, einfach nur ein ganz paar kurze Impressionen vom BMC-Kongress. Es waren ja unglaublich viele Panels auch, die da in den 2 Tagen letzte Woche stattgefunden haben. Ich fand sehr viele Projektvorstellungen, was mir so aufgefallen ist, also quasi ganz viel an der Schnittstelle, so zu ambulanter stationärer Versorgung. Also ich finde, man merkt jetzt auch deutlich, dass die Sektorengrenzen so ein bisschen aufweichen und dass überall die Personalnot irgendwie kreative Lösungsmodelle fordert, aber natürlich irgendwie jeder so ein bisschen einzeln losläuft. Und ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Bezeichnungen ich oder wie viele neue Berufe ich irgendwie aufgeschnappt habe. Link Nurse, Care Manager, Gesundheitslotsin, Gemeindekrankenschwester, Gemeindenotfallsanitäter, Flying Nurse, was weiß ich. Also das finde ich wirklich spannend, was es irgendwie da für einen Blumenstrauß gerade gibt. Und ja, eigentlich warten auch alle so ein bisschen auf die Versorgungsgesetze oder zumindest jetzt das erste Mal, was angekündigt wurde, schon eher lange. Also das sollte ja eigentlich schon im, weiß ich nicht, so Anfang März oder so, also auf jeden Fall ja im frühen Frühjahr kommen, aber ja, aus dem BMG hört man da immer nur vertröstende Stimmen und ja, natürlich warten auch alle, wie die Krankenhausreform jetzt endgültig weiter umgesetzt wird, ne, das merkt man schon, dass das so eine wartende Position von vielen Akteuren ist jetzt. Genau, wir werden auf jeden Fall, also wir haben auch ein paar Kurzinterviews geführt und werden dann unsere Impressionen auch nochmal genauer in der kommenden Episode schildern. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Weiß nicht, Philipp, hast du noch Ergänzungen?
Nö. Genau. Also ich fand es gute Gespräche, die du geführt hast. Ich saß nur daneben.
Du durftest kein Mikrofon
Hätte gedurft, aber ich hatte kein Mikro. Aber gut.
Stimmt. Soll ich direkt weitermachen?
Mhm.
Vielleicht noch ganz kurz zur Krankenhausreform. Ja, wie schon angekündigt, unser Dauerbrenner-Thema. Jetzt ist es ganz spannend, dass vergangene Woche ein Gutachten veröffentlicht wurde, und zwar, was angefordert wurde von den drei unionsgeführten Gesundheitsministerien, nämlich Bayern, Schleswig-Holstein und NRW, die ja quasi mit dem Hauptschwerpunkt, inwieweit denn eigentlich der Bund in die Hoheit der Länder bei der Krankenhausplanung überhaupt eingreifen darf. Und dazu formuliert das Gutachten recht deutlich, nämlich das Grundgesetz sieht weder für das Krankenhauswesen im Allgemeinen noch für die Krankenhausplanung im Besonderen eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes vor. So Zitat aus diesem Gutachten. Erstellt wurde das von Ferdinand Wollenschläger, der ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Europarecht und öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität Augsburg. Aber ja, die Frage, also es ist grundlegend kein neues Thema, ne? Das ist ja sozusagen auch allen bewusst gewesen, dass die Länder da Planungskompetenz auf jeden Fall haben und jetzt eben die Vorschläge der Regierungskommission da eine Verschiebung hin zum Bund vorsehen einfach und dass sozusagen da die Schnittstellen noch nicht ganz klar sind. Die Frage ist jetzt nur, wie viel Gewicht eben dieses Gutachten jetzt hat, auch für den weiteren Prozess. Ne? Man muss natürlich auch wissen, das wurde stand eben auf oder fußt auf den konkreten Empfehlungen der Regierungskommission. Jetzt gab es ja schon viele Sitzungen auch der Bund-Länder-Gruppe und der Fachebenen. Das heißt, man weiß ja schon, dass die gar nicht eins zu eins so umgesetzt werden. Ne? Da wurde ja schon dran geschraubt. Genau, schauen wir mal. Also nächste Woche ist die nächste Sitzung der Bund-Länder-Gruppe, ich glaube am 27.04., ob da nochmal sich dazu positioniert wird. Ansonsten gab es natürlich von den unionsgeführten Ländern erstmal eine Zustimmung und ein, ja, haben wir doch gesagt, Modus, ne? Und ja, quasi von der Regierung, ja, unterschiedliche Reaktionen von Gleichgültigkeit bis doch irgendwie Ärger, dass da eben gewisse PolitikerInnen sich so quer in den Weg stellen. Aber wir verfolgen weiter, was damit weiter passiert und gucken mal.
Ich verstehe noch nicht den Mehrwert dieses Gutachtens.
Naja, also ich meine, ich habe jetzt einen Satz vorgelesen, das ist ja irgendwie 144 Seiten oder
ja,
so.
Ja,
lang, ne?
Das ist richtig. Das
ja,
ist richtig,
ja. Pff, den Mehrwert. Also es geht ja darum, auch quasi rechtlich zu klären, wo welche Kompetenzen liegen, ne? Ob Land oder Bund.
Aber ich meine, die Länder kriegen es ja augenscheinlich nicht hin. Und dass die weiterhin die Kompetenz dafür, also selbst wenn sie volle Kompetenz für Krankenhausplanung weiter behalten, was ja auch okay ist, ist doch der Versuch, eine einheitliche Struktur zu schaffen, mit der sie alle arbeiten können, eine sinnvolle. Und das muss ja, kann ja weiter in der Kompetenz der Länder bleiben. Aber ich meine, ein langsames Krankenhaussterben, wie es bislang der Fall ist, kann doch nicht im Sinne von irgendeiner Landesregierung
sein.
Nee,
das nicht. Ja, aber ich glaube, da geht es halt ganz viel um, gibt man Dinge aus der Hand, ne?
Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand inhaltlich angezweifelt hat, dass die Länder da die Kompetenz haben. Also auch jetzt vom BMG. Deswegen, das ist, wenn dann eher so ein Punkt, um nochmal deutlich zu sagen, hier, wir wollen das im Zweifelsfall nochmal irgendwie kräftig untermauern können in unserer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, aber auch die, selbst die Kritiker unter den Bundesländern gehen ja bereitwillig zu diesen Treffen, weil sie natürlich genau wissen, dass die Krankenhaussituation seit sehr vielen Jahren sehr eingeschränkt gut ist und perspektivisch jetzt nicht besser wird, ja, und sich da viele auch Verbesserungen von erhoffen, ja, in der gesamten Struktur. Und alle wissen, dass man das eigentlich machen müsste. Und natürlich ist es optimalerweise so, dass man gemeinsam was beschließt, sodass man nachher sagen, dass man quasi nicht alleine der Buhmann dafür ist, dass irgendwo was geschlossen wird. Ja, das ist ja das Optimum, was hier passieren kann. Dass du sagen kannst, der Lauterbach ist schuld, auch irgendwie, auch wenn das irgendwie nicht der Lauterbach schuld war, ne? Aber du weißt, was ich meine, ja. Und dementsprechend ist das eben eher so, um da nochmal ein bisschen wuchern zu können, damit bestimmte Interessen dieser drei Länder, die das jetzt da irgendwie in Auftrag gegeben haben, vielleicht noch ein bisschen mehr berücksichtigt werden. Ja, aber faktisch stellt das ja keine neue Sachlage
dar. Genau, ja, man will da natürlich, ne, den Gestaltungsspielraum nicht verlieren, ne, wenn sozusagen jetzt diese Level- und Leistungsgruppenzuordnung vom Bund eher bestimmt werden, ne, oder wie das genau aussehen soll, dann verliert man natürlich Handlungsspielraum. Und da ist ja auch für mich immer noch die große Frage, es wird ja immer hantiert mit diesem Begriff der Bedarfsgerechtigkeit, ne, wer bestimmt denn jetzt was, wie bedarf gerecht ist. Übrigens ganz witzig, gestern hatten wir im Briefkasten eine Weiterentwicklung eines Klinikums hier in Dresden mit sozusagen so einer Bürgerbeteiligung. Das fand ich auch ganz spannend, wo jetzt sozusagen auch die BürgerInnen mit einbezogen werden und da gefragt wird, was ist denn eigentlich euer Bedarf, was wünscht ihr euch? Ne? Weil das ist ja, finde ich, immer der zentrale Punkt, um den es springt.
Ach, wir könnten da so reinsteigen. Ich glaube, das war auch bei dem Busse-Gespräch. Natürlich sagen die alle, nee, wir wollen ein Krankenhaus ganz in der Nähe. Aber sobald sie irgendwas haben, wo sie dann auch nur eine kleine Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, dann wäre doch jeder doof, der nicht sagt, okay, ich gucke mir jetzt an, wer die beste Kompetenz in dem Bereich hat. Und dann fahren sie auch weiter.
Genau, ja, ja. Ich glaube, da ist auch fast alles schon ausdiskutiert.
Du willst halt das Beste,
ne?
Halt vor Ort haben.
Ich bin ja nicht weit von der Charité entfernt, von daher
ja, eben, mich du. Das alles nicht.
Mein Bedarf ist gedeckt.
Pascal, willst du weitermachen?
Genau, ich habe vor allem, ist ja einfach auch krankheitsbedingt nicht geschafft, mehr vorzubereiten. Deswegen, Kurznews sind heute etwas prominenter. Und zwar möchte ich einmal darauf hinweisen, dass quasi ab heute bis zum 29.04. die Europäische Impfwoche gestartet ist. Interessanterweise startet sie an einem Sonntag, wobei es durchaus auch einige Quellen gibt, die sagen, dass sie morgen startet. Also wenn ihr es hört, ist sie auf jeden Fall dabei, außer ihr hört es erst nach dem 29.04. Und da wollte ich einfach auch nur aufrufen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euch denn alle Impfungen aktuell sind, sucht euren Impfpass, geht zu eurer Hausärztin oder Hausarzt und lasst ihn checken. Ja. Mhm.
Gut, ich mache auch weiter mit einer erfreulichen Nachricht, nämlich der endlich absehbare Zugang zur Telematikinfrastruktur für Beschäftigte der Pflege, Geburtshilfe und Physiotherapie, nämlich die elektronische oder der elektronische Heilberufsausweis ist jetzt auch für die eben benannten Berufsgruppen verfügbar. Das ist sozusagen bundesweit über das elektronische Gesundheitsberuferegister abrufbar und wenn man den dann beantragt hat, kriegt man dann im Anschluss oder kann daran auch beantragen, die Institutionskarten für die jeweiligen Einrichtungen. Das heißt, es geht da Stück für Stück voran mit dem Anschluss an die Telematik-Infrastruktur. Fand ich ganz erfreulich. Und genau, ich würde mich auch gleich mal weiterhin anschließen. Wir hatten in einer der letzten Episoden, hatte ich kurz angesprochen, dass das Institut für Allgemeinmedizin der Charité eine Social Prescribing Konferenz oder die erste Social Prescribing Konferenz Deutschlands ausgerufen hat. Die Veranstaltung hatten wir angekündigt und ja, dankenswerterweise jetzt im Ärzteblatt ist da ein Resümee erschienen. Der Link kommt in die Shownotes. Was ist Social Prescribing überhaupt? Da wird eben von Hausärztinnen, wenn ja über die normale, sage ich mal, klassische medizinische Versorgung noch soziale Schwierigkeiten festgestellt werden, kann sozusagen auch die Vermittlung von sozialen Kontakten und Aktivitäten durch eben Fachkräfte der hausärztlichen Versorgung verschrieben werden, die eben das soziale Miteinander beispielsweise fördern. Wer sich jetzt fragt, warum wir das brauchen, es ist natürlich so, dass einige Personen auch insbesondere medizinisches Personal aufsuchen, wo jetzt eben nicht die medizinische Diagnose eigentlich im Vordergrund steht, sondern eben da soziale Belange im Vordergrund stehen. Und ich finde das eigentlich eine super Maßnahme. Ist ursprünglich in Großbritannien gestartet und ja, schwappt jetzt so ein bisschen rüber. Und diese Konferenz, ja, wollte auch so ein bisschen schauen, ob das eben ein Ansatz sein kann, der für Deutschland möglich und praktikabel ist. Wie gesagt, Zusammenfassung in dem Artikel.
Dann ist ganz frisch der Deutsche Hausärzteverband umbenannt. Und zwar haben die Delegierten jetzt diese Woche getagt, also wenn ihr es hört, die letzte Woche getagt und haben abgestimmt an einer Frühjahrstagung und haben beschlossen, dass er jetzt Hausärztinnen- und Hausärzteverband heißen soll. Und das ist ziemlich cool, weil, naja, der Anteil der weiblichen Personen im ambulanten Sektor, die da arbeiten, mittlerweile bei knapp über 50% liegt und auch bei den, ich glaube, bei den Hausärztinnen und Hausärzten schon länger der Fall ist, dass es mehr als 50% Frauen sind. Ich bin nicht ganz sicher, wann, aber das ist sicher das erste Jahr und dementsprechend hat sich natürlich schon lange die Frage gestellt, wie man das denn entsprechend im Namen berücksichtigt, zumal es ja, naja, quasi im Vorstand schon länger irgendwie eine gute Repräsentation gibt, aber bei den Mitgliedern nicht zwangsläufig. Dementsprechend finde ich das total gut und ein total gutes Zeichen, dass die jetzt das so sind. Mhm. Formal gesehen muss man sagen, die Namensänderung ist jetzt erstmal nur quasi beschlossen und ist dann quasi auch erst, also formal erst gültig, wenn sie dann im Vereinsregister eingetragen ist. Also das dauert noch einen Moment. Aber genau.
Ich hatte gerade auf der Website schon geguckt, aber.
Genau, das muss formal noch warten. Das ist, glaube ich, auch richtig so. Muss dann irgendwie juristisch geprüft werden und so, blub, blub, blub. Aber das ist das, wo es hingeht. Und das wird sich sicherlich auch noch, wird auch noch ein paar weitere Verbände betreffen. Und ganz irgendwann gibt es ja vielleicht nochmal die Diskussion, ob es da noch eine, was aus der Bundesärztekammer wird oder allen anderen Ärztekammern. Das wird nochmal interessant, weil das ist sicherlich nochmal ein bisschen konservativer in dem eigentlich, im Vergleich zum eigentlich recht progressiven Hausärzteverband. Mhm. Hausärztinnen und Hausärzteverband. So, muss ich mich auch umgewöhnen bei der Aussprache.
Das stimmt. Ja, super. Ich mache auch weiter, nämlich will ich noch ganz kurz hinweisen auf eine Stellungnahme des NÖG, des Nachwuchsnetzwerks Öffentliche Gesundheit, die reagiert haben auf Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die haben sich sozusagen schon umgenannt, BVÖGD, die im September 22 quasi die Gründung einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft für den öffentlichen Gesundheitsdienst angekündigt haben. Und ja, das NÖG, also Nachwuchsnetzwerk, hat sich jetzt dazu positioniert und macht sich eben insbesondere auch nochmal für eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Ausrichtung dieser Fachgesellschaft stark. Mehr Link dazu ist wie immer in den Shownotes.
Ich habe zu guter Letzt noch eine Leseempfehlung, die im Deutschen Ärzteblatt erschienen war, und zwar ist die Long-Covid und die Psycho-Ecke, Wiedergeburt eines reduktionistischen Krankheitsverständnisses. Ich teile da nicht alles, was da drin steht. Ich fand es aber einen ganz interessanten Denkanstoß. Der Beitrag setzt sich kritisch mit der Genese und dem Hype um Long-Covid auseinander. Und probiert also auch so ein bisschen zu differenzieren, dass natürlich, wenn viele Leute irgendwie krank sind über einen längeren Zeitraum, auch zum Beispiel, dass viele Leute sind, dann auch zwangsläufig mehrere Menschen, rein statistisch gesehen, bereits eine Depression entwickeln werden in dem gleichen Zeitraum. Mhm. Ja, wenn das bei sehr vielen eben gleichzeitig passiert und es da natürlich Überschneidungen gibt, die dann aber häufig, weil ja alles auf Covid geschoben wurde eine Zeit lang, oder zumindest jetzt nicht, auch nicht, vielleicht nicht von allen Personen, aber von einigen, ist natürlich auch mal Risiken gibt und da sozusagen die Gefahr besteht, nicht adäquat psychotherapeutisch versorgt zu werden. Und sozusagen, ich fand das einfach, also den einen Teil des Plädoyers fand ich gut, dass man jetzt nicht alles quasi biologisch erklären können muss, sondern das biopsychosoziale Modell, was ja sonst eigentlich in der Medizin wichtig ist und Wichtigkeit zugenommen hat, die aus den Augen zu verlieren und da auch entsprechende Therapie gegebenenfalls angedeihen zu lassen. Genau, also ist ein kritischer Beitrag, finde ja auch nicht alles gut, fand das aber einen spannenden Gedankenimpuls.
Ja, dankeschön. Gut.
Sind wir mit den News durch?
Sieht so aus,
Mit den News durch.
Und jetzt kommen wir zu dem Interview, wo ich weder dabei war, noch den Schnitt angefangen habe. Insofern, ich weiß, dass die erste Minute sehr nett war mit Felix, aber mehr weiß ich nicht.
Dann hast
Worüber
du
habt ihr euch mit wem unterhalten?
Genau, wir haben uns mit Felix Sohn unterhalten, mit dem haben wir uns schon mal unterhalten in Episode 94.
Vor so ziemlich genau einem Jahr.
Einem Jahr, und das war damals schon zur Notfallversorgung. Mhm. Der Gute ist Chefarzt eines Notfallzentrums im Bundesland Thüringen und ich glaube, wir haben ihn damals so genannt und Pokus-Liebhaber. Das bringen wir jetzt einfach nochmal, auch weil das, glaube ich, auf seinem Bild wieder sein wird, ne? Wie er gerade beim Ultraschall sitzt, beim Episodenbild. Schaut es euch an, genau. Und da haben wir auf jeden Fall damals schon über einen Reformvorschlag zur Notfallversorgung gesprochen und jetzt lag ja später quasi ein anderer Reformvorschlag sozusagen auf dem Tisch von der Krankenhauskommission ausgearbeitet und da haben wir wieder mit ihm darüber gesprochen, ob denn das, was jetzt da drin steht, ob er das gut findet, was daran irgendwie vielleicht auch verbesserungswürdig noch ist und wie denn so die Umsetzungschancen aussehen.
Aber ab zum Interview.
Hallo Felix, schön, dass wir dich nochmal zu einem Interview in unserem Podcast begrüßen dürfen. Beim letzten Interview vor gut einem Jahr haben wir über ein Papier der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Und damals war einer deiner Kritikpunkte, dass echte NotfallmedizinerInnen quasi nicht involviert waren. Diesmal ist immerhin ein ärztlicher Leiter einer Notaufnahme mit in der Regierungskommission. Aber wie beurteilst du denn die personelle Zusammensetzung mit Blick auf die Notfallmedizin für diesen Vorschlag der Regierungskommission zur Notfallmedizin?
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht beim letzten Mal. Und vielen Dank gleich für diese Einstiegsfrage. Das war tatsächlich einer der Kritikpunkte beim letzten Mal, dass es eben einfach keine Leute waren aus der klinischen Notfallmedizin, aus der Krankenhauslandschaft. Und diese Schnittstelle ist ja ganz, ganz entscheidend. Und diesmal ist Rajan Somasundaran dabei. Das ist ein ausgewiesener Experte der Notfallmedizin, leitet eine Notaufnahme in Berlin. Und er hat definitiv Ahnung. Auch der Rest der Expertenkommission ist wirklich mit Leuten zusammengesetzt, nach meiner Einschätzung, die wirklich was von ihrem Thema verstehen und auch einen Einblick haben, durchaus in die Notfallmedizin. Auch, das ist der Unterschied, auch aus der Pflege sind Menschen dabei, die Martina Hassler und so. Also das sind wirklich Leute, die da noch mal ein bisschen mehr Einblick reinbringen können als diese ganz, ganz klassische ambulante, mobile Notfallmedizin-Expertenkommission der Bertelsmann-Stiftung. Also von daher, die haben nicht nur eine gute Mischung aus allen Beteiligten gemacht, sondern die haben tatsächlich jetzt auch tolle Vorschläge gemacht, wie ich finde.
Okay, gehen wir nämlich direkt mal über zu den Inhalten. Du hattest, als wir das letzte Mal gesprochen haben, drei Wünsche formuliert und zumindest zwei deiner Wünsche haben wir jetzt wiedergefunden im Papier, nämlich, dass es die Facharztbezeichnung Notfallmedizin geben soll und dass die Notfallzentren strukturell und finanziell gestärkt werden sollen. Ja, ist denn das Papier jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast oder siehst du dennoch Kritikpunkte?
Also um ehrlich zu sein, bin ich sehr, sehr begeistert von dem Papier, weil sich offensichtlich Leute, die davon was verstehen, Gedanken gemacht haben und diese Sachen, die ja offensichtlich sind, einfach mal umgesetzt haben. Mhm. Üblicherweise ist es ja nicht so, dass man Fachärztin für Notfallmedizin in so einem Papier findet, sondern das über die Bundesärztekammer läuft. Aber hier haben Experten aus dem Bereich ganz klar gesagt, sie möchten, dass das ein bisschen mehr Druck bekommt und ein bisschen mehr Substanz und Unterstützung, weil sich da die verschiedenen Fachgesellschaften auf ihren Pfründen doch sehr ausruhen und das versuchen zu verhindern. Und da haben die das ganz explizit mit reingenommen. Und das finde ich natürlich fantastisch, weil das eine super Unterstützung für uns ist, die das fordern. Und diese Strukturen der Notfallzentren, auch da hat man sich Gedanken gemacht, wie man das gut hinbekommt, wie man das so weit aufbaut, dass das funktionieren kann, dass die Zusammenarbeit mit dem ambulanten Bereich gut funktioniert, dass alle Teilhaber da auch tatsächlich mit dabei sind. Und das muss ich sagen, für mich zu großen Teilen eigentlich wirklich ein ganz, ganz großartiges Papier, was da steht. Wenn das zu 100% so kommen würde, wäre meine Arbeit und mein Alltag viel, viel entspannter.
Ja, wir drücken mal die Daumen. Gerade hatte ich mit Pascal gerade schon im Vorgespräch kurz besprochen, dass wir eher so ein bisschen ernüchtert sind, dass immer große Forderungen gestellt werden. Und jetzt sieht man es ja in der Pflegereform gerade, dann wird so ein Reformchen draus. Aber wir wollen ja mal optimistisch bleiben.
Man sieht ja aktuell auch gerade bei den verschiedenen Fachgesellschaften, die DGAI, also der Berufsverband der Anästhesisten und Anästhesistinnen, hat sich da schon mal gleich quergestellt, zusammen mit den ChirurgInnen und so. Also da sind jetzt wieder ganz viele Leute dabei, sich zu positionieren, um ihre Pfründe zu sichern. Und das hat ja letztendlich leider nicht wirklich was mit Fachlichkeit zu tun, sondern das hat was mit, ich möchte diese Sachen behalten und ich möchte nichts abgeben zu tun. Und das ist sehr, sehr schade. Na klar, werden die jetzt sich in Stellung bringen und es wird auch vom ambulanten Sektor da sicher viel, viel Gegenwind kommen. Aber wenn wir es neu aufstellen müssten, wenn wir uns was überlegen müssten, wie wir es haben wollen würden, kommen wir um diese Lösung nicht drumherum.
Aber sag mal, haben wir jetzt gar nicht auf dem Zettel stehen, aber dieses Dagegenstellen dieser zwei von dir angesprochenen Organisationen, bezieht sich das jetzt primär auf den Plan, einen anderen Facharzt sozusagen noch zu schaffen oder sind da noch weitere Punkte, die grundsätzlich ablehnen?
Nein, also das bezieht sich vor allen Dingen auf den Facharzt, weil die natürlich jetzt gemerkt haben, wir haben das schon mal abgewiegelt, es gab ja den Antrag schon mal und das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, den Facharzt für Notfallmedizin gibt es weltweit in jedem zivilisierten Land außer Deutschland, Österreich. Das war es auch schon so ziemlich, ich glaube Spanien ist mittlerweile auch durch und die stellen sich da halt massiv dagegen, weil die der Meinung sind, dass sie ihre Notfälle alle selber machen können und die möchten natürlich auch nicht die Konkurrenz der Notfallmedizin haben, weil wir haben im Moment alle Probleme mit Nachwuchs zu kämpfen und Notfallmedizin ist halt ein sehr attraktiver Bereich, wo wir sicher weniger Nachwuchssorgen hätten und die dann wahrscheinlich auch Bewerber und Bewerberinnen aus dem Bereich der klassischen Fachgesellschaften abziehen würden. Also ich denke, da spielen so zwei Sachen mit rein. Und natürlich die etwas naive Vorstellung, dass ein Patient, eine Patientin zu uns in die Notaufnahme kommen und sagen, ich weiß, was ich habe, ich bräuchte den Experten. Das findet ja aber so nicht statt, das wissen wir ja dummerweise.
Ja, das habe ich in der Praxis dann immer umgekehrt. Ne? Da sitzen dann auch Leute bei mir und sagen dann, ja, ich hätte gerne eine Überweisung zum Facharzt für Neurologie. Und dann frage ich so, ja, wofür denn? Und dann denke ich so, okay, also gibt natürlich auch oft genug mal, wo man sagen kann, dass darüber kann man sinnvoll diskutieren. Und manchmal auch so, da werden sie nicht weiterkommen, wenn sie zu dem gehen.
Ja, absolut. Wir haben ja auch ganz viele Menschen bei uns in der Notaufnahme sitzen, die sagen, ich versuche seit Monaten irgendwelche Sachen zu bekommen, Termine, sonst was. Und ich komme einfach nicht weiter, mir geht's nicht gut. Und dann sitzen die bei uns. Das ist halt so ein bisschen wie wenn der Mensch zum Bäcker geht und sagt, ich hätte jetzt gerne zwei Schnitzel. Und das funktioniert nicht so gut. Und das ist sehr schade. Ich denke, die Probleme und diese Sachen haben wir in allen Bereichen, ja.
Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zurück zum Papier der Regierungskommission. Und wir hatten zwar auch im letzten Gespräch schon über integrierte Leitstellen gesprochen und wie sinnvoll wir das finden, aber im Regierungspapier finden sich dazu auch ein paar interessante Vorschläge. Zum Beispiel die Möglichkeit, einen verbindlichen Termin zu buchen, und zwar nicht nur in Arztpraxen, sondern als Unterpunkt stehen auch Notaufnahmen. Oder eine quasi Notfallmedikamente mit einem Botendienst liefern zu lassen. Was hältst du denn von diesen für mich zumindest relativ neuen Vorschlägen?
Also ich finde diese Aufwertung der Leitstellen ganz, ganz großartig, weil das letztendlich ein Anlaufpunkt ist für jede dieser Akutbedürfnisse. Und das kann sein von, ich brauche jemand, der mich zu Hause im hausärztlichen Dienst besucht, über Medikamente, über ich brauche Spezialisten. Das wird alles darunter subsumiert und das ist natürlich eine fantastische Option, um einfach auch da den Bedarf zu steuern, beziehungsweise die Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen und zu steuern. Also es macht sicher bei einigen Menschen nicht so richtig viel Sinn, dass die bei uns in der Notaufnahme landen, genauso wie, ich sage jetzt mal, die sind beim falschen Fachärztin gelandet. Und damit kann man, glaube ich, wenn man das gut strukturiert, gut validiert und mit entsprechenden eventsbasierten Maßnahmen unterfüttert, dann kann man das echt, echt gut machen. Ich denke, einen verbindlichen Termin in der Notaufnahme zu buchen, ist schwierig, aber man kann zumindest sich schon mal anmelden. Wir machen das ja mit Schockräumen oder mit RTWs, Notarztanmeldungen genauso, dass wir im Endeffekt da von denen eine elektronische Anmeldung bekommen und im Prinzip schon wissen, was uns auf uns zukommt. Und so können wir uns auch ein bisschen besser organisieren. Ähnlich dürfte das dann wahrscheinlich als Voranmeldung auch schon laufen. Also so einen richtigen Termin in der Notaufnahme wird es auch dann wahrscheinlich vermutlich nicht geben, aber das eben entsprechend einzuplanen ist sicher eine gute Maßnahme.
Neben den integrierten Leitstellen gibt es ja auch Vorschläge zu integrierten Notfallzentren. Wo kann denn da oder sollte aus deiner Sicht noch nachgebessert werden? Und dann haben wir jetzt auch schon vernommen, du hattest es bereits angesprochen, dass es zum Teil eben Gegenwind gibt. Die KVen sind ja über die Zusammenarbeit, die da angedacht ist, mit den Krankenhäusern nicht so richtig amused. Denkst du, dass man trotzdem da zu einem guten Modus der Zusammenarbeit kommen kann? Und was bräuchte es dann noch dafür?
Ja, also diese integrierten Notfallzentren, die gibt es ja im Prinzip als Wunsch schon sehr, sehr lange. Hm. Also ich habe in mehreren Krankenhäusern gearbeitet, wo das tatsächlich relativ gut gelebt worden ist. Zwar immer nur zu bestimmten Zeiten, aber so im Großen und Ganzen hat das ganz gut funktioniert. Also wir haben jetzt bei uns in meiner Klinik quasi rund um die Uhr auch eine allgemeinmedizinische Versorgung, eine KV-ärztliche Versorgung im Haus, die nur dann nicht geöffnet sind, wenn die regulären Hausarztpraxen, wenn die offen sind. Also das ist grundsätzlich funktioniert das ganz, ganz gut und hat sich auch bewährt. Wir hatten auch mal eine Zeit lang einen gemeinsamen Tresen und auch das hatte sich bewährt, ist dann aber letztendlich an der Finanzierung gescheitert. Also diese Sachen, diese Vorschläge zu den integrierten Notfallzentren finde ich großartig grundsätzlich, sowohl was die Qualität als auch was die Ausstattung angeht. Also das wird uns sicher weiterbringen. Die Kritik der KVen verstehe ich da grundsätzlich, weil die natürlich aktuell schon Probleme haben, die ambulante Versorgung da sicherzustellen. Also das ist immer so ein bisschen, ich verstehe das total, weil es natürlich schwierig ist, so einen komplexen Bereich abzudecken. Gleichzeitig lassen die oder haben ganz lange die KVen immer gesagt, ja, die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung haben wir komplett im Griff und da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Und das läuft und notfalls machen wir nochmal eine zweite Praxis vor die Notaufnahmen nebendran. Das war ja dieses, was in diesem Bertelsmann Stiftungsvorschlag war. Also und das sind ja alles Sachen, die alle nicht funktioniert haben. Und man muss leider sich dann irgendwann mal auch der Geschichte stellen, dass die notfallmedizinische, die akutmedizinische Versorgung gerade außerhalb der Öffnungszeiten einfach nicht funktioniert. Ja. Da haben die bis jetzt die Notaufnahmen die Lücke gefüllt. Auch die verschiedenen Hausärzte, die zum Teil dann auch für ihre Patienten und Patientinnen außerhalb der Dienstzeiten ansprechbar waren. Aber diese Struktur gibt es im Moment nicht, die das tatsächlich gut löst. Und das wäre ein Vorschlag, wie man es tatsächlich lösen kann. Und das verpflichtet auf der anderen Seite die KVen zu Leistungen, die sie eigentlich gesagt haben, bringen sie sowieso. Also von daher ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite beschweren sie sich darüber, dass jetzt das eingefordert wird, was schon die ganze Zeit gesagt wird, dass sie das eh machen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich eine sehr, sehr aufwendige Geschichte, das rund um die Uhr abzubilden. Also wir haben ja jetzt in der Notaufnahme relativ regelmäßig irgendwelche Rettungsdienstvorstellungen von Menschen, die eigentlich nur zum Hausarzt, Hausärztin wollten oder einen Facharzttermin brauchten. Dann kommt aber der Rettungsdienst und die müssen dann automatisch fahren. Also müssen sie nicht, aber das machen die natürlich, weil sonst wird es nicht bezahlt und dann fahren die natürlich in die Klinik, weil in die Praxis wird es nicht bezahlt. Das heißt, eigentlich müssten die dann zum Beispiel zum Hausarzt oder Hausärztin gebracht werden. Das zahlt aber die Krankenkasse nicht, deswegen werden die dorthin gebracht, wo es bezahlt wird, nämlich die Notaufnahme. Da sind sie zwar falsch, aber das ist jetzt für den Rettungsdienst primär erstmal egal. Wir müssen uns kümmern und denen dann erklären, was tatsächlich jetzt das Problem ist. Und diese Kombination, gerade das an einer Stelle zu haben, würde diese Sachen deutlich erleichtern und verbessern und die funktionieren aktuell nicht. Also von daher, ich denke, dass die Kritik verständlich ist, beziehungsweise diese Sorgen, die erfahren haben, weil sie halt einfach nochmal deutlich mehr in die Pflicht genommen werden. Ich denke, wir müssen viel mehr zusammenarbeiten und das ist bis jetzt, glaube ich, gerade von Notaufnahmeseite, da bin ich natürlich ein bisschen subjektiv. Das ist mein Thema. Also das heißt, ich versuche immer offen gegenüber den KVen und den Niedergelassenen zu sein und mir ist die Zusammenarbeit extrem wichtig, weil nur so können wir unsere PatientInnen tatsächlich gut versorgen. Aber da hat sich bis jetzt die KV relativ zurückgehalten und hat auch immer Kooperationen häufig abgelehnt. Und das ist jetzt ein Vorschlag, wie wir wirklich uns zusammen an einen Tisch setzen müssen und tatsächlich gemeinsame Lösungen finden müssen. Hm. Deswegen, ich finde es gut, man muss miteinander reden. Auf vielen lokalen Ebenen funktioniert das ja. Es ist ja wie so oft, dass dann irgendwelche Funktionäre dastehen und sagen, also ich möchte das so und so und wir haben schon immer gesagt, machen wir anders. Und auf lokaler Ebene funktioniert es komplett anders, weil die genau wissen, wir müssen zusammenarbeiten und miteinander reden, um unsere Versorgung sicherzustellen. Und das funktioniert dann auch im Großen und Ganzen. Also ich glaube, aus lokaler Sicht ist das viel weniger problematisch aus der politischen, aus der Pfründesicherungssicht.
Ja, aber so ein paar Sachen sind ja schon irgendwie schwierig, ne? Also ich, ohne jetzt die KV da groß verteidigen zu wollen, aber so die geplanten oder die vorgeschlagenen Öffnungszeiten quasi so noch zusätzlich abzudecken mit der bisherigen Personaldecke im ambulanten, niedergelassenen Bereich ist ja irgendwie, ja, also wirkt zumindest hart unrealistisch, wenn man sich anguckt. Also ich meine, hier irgendwie, wo ich sitze in Heidelberg, ist der Notfalldienst natürlich relativ easy peasy zu besetzen. Ja, aber irgendwie bei meinen, irgendwie daheim bei meinen Eltern im oberbergischen Kreis sieht es da schon ganz anders aus. Ne? Also da wird sich bestimmt nicht um die Dienste gekloppt. Und wenn danach das dazu kommt, dann weiß ich nicht, wie das gemacht werden soll, ja.
Absolut. Da wird nochmal mehr in die Pflicht genommen und man muss 24/7 einen Hausbesuchsdienst besetzen und man muss 24/7 in den Krankenhäusern eine entsprechende Versorgung vorhalten oder in diesen INZs eine entsprechende Versorgung vorhalten. Das ist sicher ein Problem, was man lösen muss und wo man sich organisieren muss. Auf der anderen Seite sind diese Menschen ja aktuell schon da. Also die müssen ja versorgt werden. Wir machen diese Versorgung ja jetzt. Hm. Nur an der falschen Stelle und mit den falschen Leuten und mit dem falschen Ergebnis. Hm. Es wäre doch viel besser, wenn wir, also ich sage jetzt mal, meine Notaufnahme plus KV-Praxis wird irgendwas um die 100.000 bis 120.000 Patienten und Patientinnen im Jahr sehen. Das ist extrem viel. Mhm. Aber wenn wir eben davon einen Teil anders organisieren können, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, so die knapp 2/3 aus meiner Notaufnahme, das reduzieren, dann werden bei mir Ressourcen frei, während auf der anderen Seite die nicht irgendwie von Pontius zu Pilatus geschickt werden müssen, nur damit sie angeschaut werden können. Also das, glaube ich, wird sich mit einer guten Organisation deutlich verbessern, wenn die Menschen direkt dort hinkommen, wo sie eigentlich auch sein sollten. Und dann kann man das auch besser abbilden. Also es beinhaltet ja auch eine bessere Finanzierung, auch eine Vorhaltefinanzierung dieser entsprechenden Strukturen. Und ich denke, dann wird es für alle Beteiligten deutlich besser werden.
Okay, dann will ich mal meine Kritik daran weiter zurückhalten.
Kritik total gerne. Also vielleicht als Ergänzung, das ist ja das gleiche Problem, was wir in der Notaufnahme haben. Im Prinzip kosten wir nur Geld. Und die ganzen Fachabteilungen, da sind wir wieder bei dem Kritikpunkt von den Fachgesellschaften gegen den Facharzt für Notfallmedizin, sagen, ja, wenn jemand mit, weiß ich nicht was, kommt aus unserem Fachgebiet, dann versorgen wir den ja schon. Und dann ist es natürlich extrem schwierig, irgendeinem Geschäftsführer zu erklären, dass er jetzt eine Notaufnahme ordentlich besetzen soll, wenn die Leute, die das sonst immer machen und sagen, sie machen es, ja eh schon da sind. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir alle wissen, da kommt der gestürzte ältere Herr aus dem Pflegeheim, der dann auch noch eine Synkope hat und vielleicht auch noch ein Natrium, was sehr niedrig ist und vielleicht Schwindel hat. Der geht dann vom Neurologen über den Unfallchirurgen, über den Internisten und den Kardiologen und letztendlich weigern sich alle vier beteiligten Fachgesellschaften, irgendwas für den zu tun. Und das ist natürlich viel aufwendiger, mit vier Leuten das abzuarbeiten. Genau. Dann wird er um 4 Uhr nachts entlassen und der Hausarzt wird angerufen am nächsten Morgen, was denn das für soll. Wir wissen überhaupt nicht, was mit dem zu tun ist. Und dann kommt die Kritik aus der allgemeinmedizinischen Richtung völlig zurecht. Und ich glaube, dass wir da in einer ganz, ganz ähnlichen Problematik sitzen und mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und ich glaube, die Lösung kann nur sein, das besser zu organisieren. Ich kenne beide Modelle und wir haben, also ich habe ja in Jena lange in der Uniklinik die Notaufnahme mit aufgebaut und wir haben irgendwann das komplett umgestellt und dieser Effekt, dass ich ein Patient, Patientin kommt zu mir und ich betreue diesen Menschen, bis er das Haus wieder verlässt oder bis es auf Station geht, sorgt dafür, dass es dieses Ping-Pong-Spiel und diese Verzögerungstaktik nicht geht. Und ich glaube, dass auch die Übergaben dadurch weniger werden. Und wir wissen ja, eine Übergabe ist immer ein Risikopotenzial. Ich bin jetzt kein Experte für die KV-ärztliche Versorgung oder für diese Notfallversorgung, aber ich denke, dass die Probleme da ganz, ganz ähnlich sind. Und ich glaube, dass die Lösung auf beiden Seiten relativ ähnlich ist.
Gut, dann komme ich zu der Frage, die ich eigentlich eben stellen wollte. Und zwar, das ist jetzt natürlich ein Papier, genau genommen die vierte Stellungnahme der Regierungskommission und eben speziell zur Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland. Aber es gab ja noch weitere Pläne der Regierungskommission oder weitere Denkanstöße, wie auch immer, Empfehlungen der Regierungskommission. Wie passt das denn für dich insgesamt zu den anderen Vorschlägen der Krankenhausreform? Passt das irgendwie gut zusammen? Ist das irgendwie aus einem Guss gedacht? Gibt es da irgendwo vielleicht Probleme, die dann doch noch auftauchen können?
Also ich denke, dass diese gesamten Vorschläge relativ gut zusammenpassen. Ich denke, es gibt überall noch Sachen, wo man es ein bisschen besser machen kann oder ein bisschen anders machen kann oder auch im Verlauf sehen wird, wie es funktioniert. Mhm. Diese Zusammenstellung und diese Anordnung in verschiedenen Levels mit einer Aufwertung der Grund- und Regelversorgung und gleichzeitig der Fokussierung von komplexen Maßnahmen an großen Zentren. Ich glaube, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Also wir sehen ja auch als der Haus der Maximalversorgung relativ viele Patienten und Patientinnen, die irgendwie verlegt werden und schon mal irgendjemand, der das oder die das nicht so oft macht, irgendwie schon eine Antherapie gemacht hat und man dann letztendlich die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Ich glaube, dass das dahingehend schon sehr gut ist, dass bestimmte Maßnahmen und bestimmte Eingriffe ein entsprechendes Level an Krankenhausversorgung erfordert. Ich glaube, das ist harter Tobak, gerade für ländliche Gegenden, dass man hier die gute Versorgung aufrechterhalten kann. Aber wir wissen, dass die Qualität mit der Häufigkeit, wie man so entsprechende Versorgung, ob das einzelne Erkrankungen sind, ob das Operationen sind, Intervention, dass das damit deutlich sich verbessert. Mhm. Und ich glaube schon, dass diese Levelgestaltung sehr, sehr gut ist. Es wertet auch die ambulante Versorgung ein bisschen auf, weil die jetzt ganz andere Möglichkeiten haben. Und natürlich gibt's, also ich meine, ich bin in Thüringen, wir sind ja ein Flächenland, Gegenden, wo wir Krankenhäuser haben, die teils mit zweistelligen Bettenzahlen arbeiten. Mhm. Also das da eine entsprechende Grundversorgung aufrechtzuerhalten, ist gut, aber alles, was spezieller wird, muss dann halt tatsächlich weiterverlegt werden. Und ich glaube, dass man das wirklich organisiert und strukturiert eine Verbesserung der Patienten- und Patientinnenversorgung hinbekommt.
Ja, ich habe dazu mal noch eine Rückfrage, gerade weil du gesagt hattest, dass du in Thüringen bist. Das wäre nämlich jetzt noch mein Punkt oder meine Frage gewesen. Wie ist denn das? Hast du das Gefühl, dass das irgendwie damit ganz viel Sorge diskutiert wird, diese Vorschläge, insbesondere zu den Leveln und auch der Ankündigung, dass dann bestimmte Kliniken nicht mehr alles, was sie, ich sag mal, auf dem Papier könnten, auch machen dürfen, wenn sie in ein bestimmtes Level eingruppiert sind? Wie wird das da diskutiert? Du hast ja sicherlich auch Kontakt zu anderen Chefärztinnen und Chefärzten aus der Region.
Also die sehen das natürlich kritisch, wenn ich irgendwie Dinge jahrelang gemacht habe und die dann auf einmal nicht mehr machen darf. Die sehen das natürlich jetzt ja kritisch und auch mit einem weinenden Auge, das ist ganz klar. Da sehen auch einige Häuser sich so ein bisschen bedroht. Letztendlich haben wir in Thüringen, gerade Thüringer Wald oder sowas, kleinere Häuser, die müssen wir auch dann erhalten, weil die Versorgung, die akute Versorgung sonst nicht sichergestellt ist. Also zumindest mal die Initialversorgung, die Initialdiagnostik kann dort natürlich gut laufen und dann kann man das bei Bedarf auch entsprechend weiterverlegen. Ich denke, so die verschiedenen Sachen, die damit angedacht sind, wie Telemedizin und Ähnliches, wird da das auch in der Breite deutlich verbessern. Also ich denke, es hat für diese kleinen Häuser nicht nur Nachteile, weil sie viele Sachen abgeben müssen, sondern sie werden auch unterstützt. Also ich habe selbst in einem sehr kleinen Krankenhaus angefangen, das hat irgendwie 300 Betten gehabt und gehörte damals zu dem Tempus-Projekt, was es ja immer noch gibt in Bayern, was so eine der maßgebenden telemedizinischen Projekte war und die Schlaganfallversorgung in die Breite gebracht hat, die gute akute Schlaganfallversorgung. Wir haben, glaube ich, in unserem kleinen Haus dann sehr, sehr viele Schlaganfälle gesehen, zusammen mit den Neurologen versorgt und dann echt eine bessere Versorgung hinbekommen. Also ich glaube, dass solche Optionen durchaus da sind und klassisches Beispiel, also es ist natürlich ein notfallmedizinisches absolut heißes Thema und findet jeder toll, ist natürlich die ECMO und wir haben jetzt mittlerweile ganz gute Erfahrungen damit gemacht, auch in kleinere Häuser zu gehen, dort die ECMO anzuschließen und die dann bei uns ins Zentrum zu holen. Also das heißt nicht, dass es diese Sachen dann dort nicht mehr grundsätzlich geben wird, sondern dass das halt anders laufen wird und man sich anders organisieren muss.
Ja, aber ich meine, was, glaube ich, grundlegend auch immer wichtig ist, und da bin ich auch so ein bisschen erbost über diese mediale Berichterstattung oder auch ja diese Auswirkungsanalysen, die es zum Teil gab, ne, mit so einer Fallbeil-Logik, wenn man da die Kriterien anwendet, weiß ich nicht, Sachsen wird 3/4 aller Kliniken verlieren oder sowas, ne? Also das schürt ja natürlich auch in der Bevölkerung wahnsinnig große Ängste und das ist ja auch nicht im Sinne der Regierungskommission zu sagen, ne, wir sägen hier alle Kliniken ab. Es geht ja darum, da wirklich sinnvoll Strukturen zu bereinigen und sinnvoll vorzugehen und eben auch Versorgung in den ländlichen Gebieten sicherzustellen. Das ist mir immer noch mal ein Anliegen. Das finde ich manchmal echt so ein bisschen falsch platziert, aber gut.
So, noch ein Rant von Claudi zum Schluss.
Ja, weil es mich einfach nervt. Das ist so dieses...
Ja, berechtigt.
Ja. Und dann, weißt du, dann stehen die BürgermeisterInnen wieder da und werden da bekniet und natürlich, ne, das ist halt so ein riesen Angstfaktor, ne? Niemand würde ja jetzt sagen, bitte schließ das Krankenhaus um die Ecke. Also das ist für mich auch ein Riesenpunkt. Wie spricht man mit der Bevölkerung? Wie gibt man die Ziele, die man mit der Reform hat, auch gut weiter, ne? Dass dann eben nicht, dass dann in die falsche Richtung geht. Ja, genau, das wollte ich noch ergänzen, aber huch, so, das war der Hund. Der wollte auch noch was sagen dazu.
Ich finde das völlig richtig mit den Ängsten und Bedenken, das muss natürlich entsprechend bearbeitet werden. Also ich habe vor kurzem so einen kurzen Anriss, ich habe leider die Studie dazu noch nicht gelesen, und zwar Dänemark hat das ja jetzt alles relativ radikal durchgezogen. Die haben ja im Prinzip die Krankenhauslandschaft komplett zusammengestrichen. Und ich fand das grundsätzlich, wenn die Strukturen drumherum stimmen, relativ gut, weil du in diesen Krankenhäusern, in diesen großen Krankenhäusern natürlich eine super Expertise hast, alles vorhalten kannst und dann entsprechend die Menschen gut versorgen kannst. Und ich glaube, dass zumindest teilweise das nicht ganz so gut funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Das ist zumindest jetzt das Ergebnis von einer Studie, die vor kurzem so rausgekommen ist. Wie gesagt, da habe ich nur eine Zusammenfassung gelesen, das müsste ich nochmal genauer anschauen. Also man muss es definitiv mit einem entsprechenden Weitblick machen, und da hattest du jetzt auch komplett recht, dass man da wirklich aufpassen muss. Und es gibt Bereiche, da fährt man eine halbe Stunde und dann ist halt ein kleines Krankenhaus besser immer noch als gar keins. Also von daher, ich denke, da wird es einen Mittelweg geben, und das wird im Einzelfall auch pro Krankenhaus entschieden werden müssen, beziehungsweise in manchen Bereichen wird auch weiterhin eine Sicherstellung notwendig sein müssen. Also hier im Thüringer Wald, ja, wie gesagt, also da ist, also ich bin sowohl Hubschrauber geflogen als auch mit dem NEF unterwegs gewesen. Das ist mal ewig unterwegs, und zumindest mal eine Initialversorgung muss halt einfach möglich sein. Und oft ist es ja so, dieses Aufsuchende, dass man sagt, hier, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Ressourcen als das, was der Hausarzt, die Hausärztin zur Verfügung hat. Und das kann ja zur Verfügung gestellt werden. Also dieses Freitagmittag, ich kann es jetzt nicht wirklich ausschließen, ich brauche einfach noch eine Bildgebung, ich brauche jetzt noch ein Labor, das kann man ja auch vor Ort machen. Das ist ja wirklich eine klassische Indikation für viele Notaufnahmen, so die Ausschlusslungenembolie oder so, nochmal schnell. Weil man sagt, übers Wochenende, das ist mir jetzt zu heiß. Das verstehe ich ja auch, das ist jetzt genau unsere Aufgabe, aber das ist zum Beispiel nichts, was ein großes Zentrum oder eine große Klinik voraussetzt.
Ja, das stimmt. Spannend. Also mich würde auch diese Arbeit interessieren, die du gerade angerissen hast.
Wenn
wir sie noch finden, dann schicken wir sie rum und packen sie in die Shownotes. Das interessiert jetzt nach dem Anriss ja sicherlich noch die ein oder andere Person. Hast du denn noch was du zum Abschied unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, solche Reformen und solche wirklich ja doch grundlegenden Umstellungen werden viel Mitarbeit und viel Toleranz von allen Seiten benötigen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass unser Gesundheitssystem und gerade diese Schnittstelle ambulante und klinische Medizin im Bereich Notfallmedizin, dass die einfach eine Neustrukturierung braucht. Und ich glaube, dass wir da alle neu denken müssen, zusammenarbeiten müssen, miteinander sprechen müssen, damit sich's weiterentwickelt. Und das wird auch bedeuten, dass wir viele Sachen abgeben müssen oder verändern müssen, die wir jetzt über Jahre und Jahrzehnte einfach so gesehen haben und wissen, dass sie nicht funktionieren, aber uns da ganz gut zurechtfinden im System, ob ich jetzt KV-Dienste mache als Zusatzverdienst oder sonst was. Und das wird das halt so ein bisschen verändern und abgeben müssen. Ich glaube, dass diese Veränderung, gerade wenn wir diese Vorschläge zu großen Teilen umsetzen, in die richtige Richtung gehen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass da von allen Seiten sehr viel mehr Offenheit gezeigt wird, das auch umzusetzen und entsprechend mit Leben zu füllen und dann die Sachen, die uns auf dem Weg dahin auffallen, auch entsprechend zu beheben, wenn sie nicht so gut funktionieren.
Super, dann ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit erstmal.
Danke, danke.
Gerne. Jederzeit wieder.
Ja, vielleicht hören wir uns ja wieder. Es ist ja noch eine andere Stellungnahme. Ja, nach einer, okay, 10 Jahre später. Aber es ist ja noch eine weitere Stellungnahme zur Rettungsmedizin angekündigt. Ich bin ja immer ganz erstaunt, wie viele Stellungnahmen noch folgen sollen. Aber genau, können wir da dich nochmal kurz mit reinholen oder so. Ja gut, dann hab einen guten Tag noch und bis bald.
Genau, bis Servus, bald.
Bis dann, ciao.
So, ich sag jetzt mal, es war ein schönes Interview, auch wenn ich es nach wie vor nicht gehört habe. Aber wir kommen damit dann, glaube ich, zur Kontaktanzeige.
Ja.
Oder? Pascal?
Genau. Der Mucks fällt aus Zeitgründen, aber eine Kontaktanzeige habe ich mitgebracht. Ich werde sie, glaube ich, zum Teilen vorlesen, weil sie etwas länger ist. Es geht los mit Dr. Med selbstständig. Schon 55, cool. 167, 55. Wir haben gedacht, es steht bestimmt, dass er gleich ist. Praktischerweise müssen wir nicht raten, was für was steht für Alter, Größe und Gewicht oder andersrum, je nachdem. Voll im Arbeitsleben stehend, hübsch, humorvoll, Würde sich freuen, auf diese Weise einen fashiongestandenen Kollegen kennenzulernen. Falls du kein Selbstdarsteller bist, weil du das nicht sein musst, du eine starke Frau neben dir zu schätzen weißt. Und einfach ein toller Mann bist. Und jetzt Klammer auf Mediziner. Soweit hatten wir schon gelesen. Oder gegebenenfalls auch Jurist. Also alles andere zählt nicht als toller Mann. Du wisst ja Bescheid. Das ist raus. Dann würde ich mich riesig über Nachricht freuen. Genau.
Gegebenenfalls auch. Also Mediziner geht insgesamt, ne?
Aber Mediziner geht insgesamt.
Jurist nur bedingt.
Ja. Aber du musst zwar Mediziner, kannst gegebenenfalls auch Jurist sein, aber kein Selbstdarsteller. Mhm. Ich würde sagen, das schränkt sich auch
mal erheblich ein. Mich regt ja eher sowas auf. Ich meine, wahrscheinlich zahlt man da pro Anschlag, aber man macht halt nach dem Komma ein Freizeichen und das wurde konsequent weggelassen.
Das stimmt, mhm, stimmt. Ja.
Ja, ich finde es manchmal auch so spannend, ich durchblätter das hier sehr viel, um hier die Perlen zu finden, ja. Mhm. Und dann gibt es schon mal so irgendwie Unternehmer der Extraklasse oder so, ja, die dann da irgendwie bewerben oder sonst was. Und die hauen dann da Abkürzung nach Abkürzung rein, mhm, ne, wo ich so denke, also wenn du echt hier Geld wie sonst was hast, warum zahlst du nicht 6 Euro mehr, dass da 5 voll Texter stehen oder so, weiß ich nicht was, ja. Also das kann ja wohl dann echt nicht der Punkt sein, ja, irgendwie das falsche Ende zu sein, mhm, an dem man spart.
Ja gut, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und wir kommen zum Abschluss. Mhm. Hier steht noch Werbung in eigener Sache.
Wer macht den Werbeblock?
Schickt uns Feedback, wir freuen uns drauf, ganz ehrlich. Also wir bekommen vor allem Kritik, ja, und das ist ja auch wichtig und darüber freuen wir uns ja auch. Aber auch ein anderes Feedback würden wir uns darüber freuen. Ansonsten bewertet uns auf der Plattform eures Vertrauens, schmeißt uns gerne ein Sternchen hin. Obwohl ich gerade gelernt habe, das hat für die Auffindbarkeit des Podcasts keine Bedeutung, aber uns freut, es macht uns doch einfach eine Freude damit. Sind wir durch?
Yes.
Sind wir durch?
Bleibt gesund, macht gesund.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.